heute da seid und ihr wolltet ein paar Dinge von euch noch erfahren, dann könnt ihr mal mit nach vorne kommen. Ich würde euch jetzt gerne ein paar Fragen stellen. Ihr könnt ja Japanisch. Wie begrüßt man sich eigentlich auf Japanisch?
Konnichiwa.
Konnichiwa.
Genau, guten Tag oder hallo.
Wunderbar, müssen wir uns jetzt merken. Wer das letzte Woche nicht weiß, der steckt den roten Zettel. Also, Johannes, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 35 Jahre alt. Meiner, du?
Ich auch. Halbes Jahr.
Ja, natürlich, das ist wichtig. Ja. Sind ja schon mitgekriegt, Kinder, die haben ganz viel Pfeffer. Habt ihr ein kurioses, lustiges Erlebnis, was ihr uns mal von euren Kindern erzählen wollt?
Ja, in Bissingen, da haben wir zuletzt gewohnt, da haben wir eine Rentner-Ehepaar, das den er total ans Herz gewachsen ist und es kam immer wieder vor, dass er sagt, er hat Hunger und Durst und dann geht er rüber und hat es richtig bedienen lassen. Erstmal ein Softdrink, dann ein Wurstbrot, dann ein Äpfel, dann auch Süßigkeiten und irgendwann wurde das für ihn so die Hauptfreizeitbeschäftigung. Wenn er draußen auf dem Hof war, ist er immer gleich rübergewandert und Durst, Hunger, dass er sein Wurstbrot und seine Softdrinks bekommt.
Das hört sich gut an, so muss man das machen. Ihr seid da jetzt schon, ihr wohnt da jetzt schon ein paar Tage in Galdorf. Was braucht ihr, damit ihr glücklich seid in Galdorf? Schwierige Frage.
Wir wurden schon so freundlich begrüßt und da sind wir schon glücklich. Und ich könnte nicht mehr noch dazu nehmen.
Schön. Johannes, du hast ja einen Master in biblischer Theologie. Ich habe jetzt auch die genaue Bezeichnung nicht richtig wiedergegeben, aber du hast den gemacht. Oder was war da einfach wirklich wichtig in der Zeit?
Ich war, als ich bekehrt habe, war für mich relativ klar, dass ich mein Leben quasi ganz Gott zurückgeben möchte, indem ich in den vollzeitlichen Dienst gehe. Da war ich erstmal 3 Jahre bei der Bibelschule Wiedenest in der Nähe von Köln und danach hatte ich den Wunsch, noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Und dann war ich während meines ersten Dienstes zur Berufsbegleitung noch 3 Jahre in Korntal, da ist eine Akademie für Weltmission und dort habe ich das so nebenher gemacht.
Du hast jetzt zuletzt in Balingen gearbeitet, gell? Was war denn da dein Hauptjob, was war deine Aufgabe oder was hat dich da bewegt?
Ich war so eine Kreuzung zwischen Pastor und Jugendreferent. Die eine Hälfte war Predigtdienst, Verkündigung der Bibelstunden, Seelsorge, Besuchsdienste und die andere Hälfte war Jugend- und Teenie-Gruppe leiten, einen biblischen Unterricht leiten und durchführen. So diese 2 Seiten.
Japaner dann, gell? Was gefällt dir besonders an dem, wie die Japaner leben?
Freundlichkeit ist schon ein bisschen bekannter wahrscheinlich, dass man überall so freundliche Menschen begegnet und es gibt einen Spruch, Kunde oder Gäste sind Gott sozusagen, nicht nur König, sondern genau, und dass man so
euch denn eigentlich kennengelernt?
Eine Freundin von mir, für Johannes ist eine Bekannte, sie hat mir von Johannes erzählt, dass er in Japan aufgewachsen ist und hat bei mir dann Interesse geweckt und hat ihn kontaktiert.
Okay, also der Johannes ist in Japan aufgewachsen. Wie spricht ihr eigentlich in der Familie? Japanisch, Deutsch oder sprichst du mit den Kindern Japanisch und mit dem Johannes auf Englisch oder in der Sache?
Also wir haben bewusst gesagt, ich spreche mit den Kindern Japanisch, Johannes Deutsch, das ist konsequent und bei uns ist leider diese Mischmasch zwischen Deutsch und Japanisch.
Das ist ja leider so gut. Könnte ja sein, dass euch jemand in der nächsten Zeit mal einladen möchte. Was sollte es denn da nicht zu essen geben? Oder was darf man machen?
Ja, wir sind alles Esser und da vollkommen unkompliziert.
Schön. Also, ich stehe die Möglichkeit, ihn mal einzuladen. Vielen Dank euch. Danke, dass ihr was erzählt wird von euch und wer nachher noch mehr erfahren will, eines und meiner sind natürlich da, man kann sich alles fragen, was euch auf dem Herzen liegt. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen und ich freue mich, dass ich da sein kann, weil wir ja den Anlass haben, den Johannes Heißholz heute hier in unserer Gemeinde als Gemeinschaftspastor einzusetzen, einzuführen, ihn unter Gottes Segen und Geleit zu stellen. Aber das kommt erst im zweiten Teil des Gottesdienstes. Jetzt darf ich um Ihre Aufmerksamkeit für die Predigt bitten. Und ich sage das ganz bewusst am Anfang, weil ich einen, einen durchaus bekannten Bibeltext heute dabei habe. Aber ganz wichtig, wenn man einen Gottesdienst besucht, es gibt keinerlei Voraussetzungen, dass man irgendwie Bibelwissen mitbringen müsste. Vollkommen egal. Schön, dass du, dass wir, dass die da sind. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Bibeltext dann auch nachher gleich vorlesen werde, dann wird der dem einen oder anderen bekannt vorkommen und sagt, ach, kenne ich doch schon, habe ich schon mal in der Jungschar drüber eine Andacht gehalten, ich habe schon mal drüber gepredigt. Und das ist immer die Gefahr, dass man dann innerlich so ein bisschen, ja, sich zurücklehnt und abschaltet. Also, ach, kenne ich doch schon. Da bitte ich einfach, das heute nicht zu tun, um meinetwillen, um Gottes Willen. Und die, die diesen Bibeltext noch nicht kennen, sich herausfordern lassen. Weil dieser Text ist eine Herausforderung, keine Zumutung, sondern eine Herausforderung, dass wenn wir mit Jesus leben, dass sich diese Beziehung, die man dann pflegt, auch im Alltag irgendwie zeigt, dass sie sich auswirkt. So, um was geht's? Und zwar sieht man jetzt hier wunderbar schon so den Hinweis auf diesen Bibeltext. Es geht heute um das Thema der Samariter in meinem Kalender. Übrigens, das ist der einzige Ritter in der Bibel. Nur mal so nebenbei bemerkt, ich weiß, Ritter schreibt man mit Doppel-T, den schreibt man mit einem T, nur so nebenbei bemerkt. Aber es geht um den, in der Bibel wird er oft überschrieben, den der barmherzige Samariter. Und ich werde gleich diese Geschichte erzählen und noch ein paar Hintergründe mit hinzufügen. Alles unter dem Stichwort oder unter diesem Untertitel sich von Jesus unterbrechen lassen. Der Samariter in meinem Kalender. Die meisten von uns haben einen Kalender, viele werden den in digitaler Form haben, manche machen das auch handschriftlich und es wäre gut, wenn wir in diesem Kalender, in unserer Tagesplanung immer irgendwie auch Lücken haben. Nicht, dass wir die reinschreiben, aber dass man im Kopf sagt, okay, mein Alltag, mein Alltägliches darf auch durcheinander kommen, weil Jesus irgendwie was anderes momentan vorgesehen hat. Das kann was ganz Kurzes sein, das kann etwas Mittelfristiges sein. Manchmal kann es, wir haben es gehört, vom Johannes, manchmal kann es auch was sehr Langfristiges sein, sagen, ich gebe mein Leben ganz Gott bei dir in der Form, ich möchte das Hauptamt, die Vollzeit tun. Also von dem her, der Samariter in meinem Kalender sich von Jesus unterbrechen lassen. Glaube erschließt sich nicht über das Stellen und Beantworten von Fragen, sondern über das Tun. Glaube, also gelebter Glaube, Beziehung zu Jesus Christus, Christsein, erschließt sich nicht über das Stellen und Beantworten von Fragen, sondern über das Tun. Das heißt, alles, was wir wissen, wenn es nur im Kopf bleibt, klassischerweise nicht vom Kopf ins Herz und vom Herz in die Hand geht, dann ist es gutes, nützliches Wissen, aber nicht das, was die Beziehung zu Jesus Christus ausmacht. Das ist die Herausforderung, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe. Glaube erschließt sich nicht über das Stellen und Beantworten von Fragen, sondern über das Tun. Natürlich, wir sollen Fragen stellen, wir sollen immer Fragen bleiben, unser ganzes Leben lang. Immer offen sein, für Antworten zu überlegen, sind die Antworten die, die ich brauche, oder ist eine falsche Antwort, wie kann ich eine Antwort auch nochmal durch den Heiligen Geist verändern, nochmal was umgestalten. Wichtig, dass wir Fragen stellen. Aber es geht dann darum, dieses Wissen auch in die Tat umzusetzen. So, jetzt kommen wir mal zu dieser biblischen Geschichte. Wenn jemand eine Bibel hat, ob in digitaler Form, oder Smartphone oder in gedruckter Form, der darf gerne mal aufschlagen. Lukas Evangelium und dort das 10. Kapitel und ich möchte uns die Verse 25 bis 35 vorlesen, die beiden letzten Verse, auf die komme ich dann ganz zum Schluss, weil die eine Wendung in dieser Begebenheit darstellen. Also, Lukas Evangelium, 10. Kapitel, ab Vers 25, ich habe es hier vorne auch mal abgebildet, man kann in Gedanken mitlesen. Ich werde immer mal wieder kurz innehalten und ein paar Erklärungen geben. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach. Gesetzesgelehrte waren die, jetzt würde ich mal sagen, die Top-Theologen der damaligen Juden. Die haben sich also ausgekannt in ihrer Bibel, was unser altes Testament ist, war deren Bibel, die haben sich ja ausgekannt. Ja, ich vermute mal, Johannes, dein theologisches Studium in Mainz in Bad Dienstag reicht wahrscheinlich nicht aus, damit wir die irgendwie deren Paroli bieten können. Nein, das war wirklich fachvoll. Und, auch das muss man sagen, die kommen in der christlichen Welt teilweise sehr schlecht weg, aber sie hatten ein gutes Motiv. Sie wollten, dass man Gottes Wort, seine Gebote, möglichst exakt einhält, damit man vor Gott treten kann. Damit man, ja, Gott begegnen kann. Damals der Tempel in Jerusalem. Also deren Motivation war gut. Das Problem war, sie haben hohe Bürden gelegt, den Menschen auferlegt und haben selber gar nicht umgesetzt. Das war das, was Jesus an ihrem Verhalten letztlich kritisiert hat. Und sie stoßen sich an Jesus, weil Jesus ja doch so irgendwie anders über Gott gesprochen hat. Und das hat sie geärgert. Jesus hatte viele Zuhörer, hat in der Vollmacht Gottes gepredigt als Sohn Gottes, selbstverständlich. Und er hat so ganz anders und sehr interessant über Gott geredet. Das hat die Leute gestört und gesehen. Und wir merken das von dieser Motivation, von dieser Absicht, mit dem dieser Gesetzesgelehrte auf ihn, was ist Jesus gemeint, zukommt. Weil er hat ihn versucht, irgendwie so, jetzt würde ich mal sagen, so ein bisschen auf Glatteis zu lenken, ihm so ein bisschen eine knifflige Frage zu stellen, damit Jesus irgendwie was sagt, was man gegen ihn womöglich verwenden könnte. Also, er fragt dann, Lehrer, der fürchtige Anrede, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Nächster Einschub, ist mir ganz wichtig. Den Juden war von Anfang an immer klar, ewiges Leben, also die die ewige Gottgemeinschaft in seiner Ewigkeit, in seiner Herrlichkeit, können wir uns nicht verdienen. Es geht hier ums Ererben. Natürlich versuchen wir, den Erblasser wahrscheinlich so gut zu behandeln, dass er am Ende oder sie am Ende ihres Lebens uns mit einem Erbe bedenkt. Also von dem her, ich sage, was muss ich tun? Das klingt nach tun, wie muss ich handeln? Aber es geht nicht um mir das ewige Leben zu verdienen, sondern um es zu erben. Und der Erblasser, der teilt das Erbe zu. Es wird mir also zugeteilt. Ich kann mir das nicht verdienen. Es ist mir ganz wichtig an dieser Stelle, das war im Leben auch klar, wir sind immer angewiesen auf einen gnädigen und barmherzigen Gott. Wir können uns die ewige Gottgemeinschaft nicht verdienen, erarbeiten. Würden wir sowieso grandios scheitern, wenn wir gewisse Dinge auf die Waage legen würden, das Gute und das Schlechte. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn ich in mein Leben reinkomme, dann würde es sicherlich das weniger Gute mehr Gewicht einnehmen. An Gedanken, wie ich mit anderen umgehe, wie ich andere behandle. Also von dem her, ich will uns jetzt damit nicht schlecht machen, aber nochmal deutlich machen, das ewige Leben, die ewige Gottgemeinschaft ist immer ein Geschenk. Es war auch diesen Gesetzesgelehrten klar. Und dann, Jesus greift diese Frage auf und stellt eine Gegenfrage. Und wer fragt, führt. Wer fragt, führt. Jesus nimmt das Gespräch in die Hand. Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest ihn? Er, der Gesetzesgelehrte, aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinem Nächsten wie dich selbst. Alles hineingepackt in dieses Doppelgebot zu erleben. Brauchen wir alle anderen Gebote und Zusätze nicht erwähnen, da steht alles drin. Gottes Beziehung ist geregelt und die zwischenmenschliche Beziehung ist geregelt. Und dann reagiert wieder Jesus in Vers 28. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Jetzt merken wir, hier sagt nicht, tu dies und du wirst das ewige Leben ererben, sondern tu dies und du wirst leben. Da merken wir wieder den aktuellen Bezug auf das Tun. Glaube erschließt sich nicht über das Stellen und Beantworten von Fragen, sondern über das Tun. Es geht immer um das, dass das, was ich weiß, ins Leben Eingang findet, ins praktische Leben Eingang hält. Tu dies und du wirst leben, also im Hier und Jetzt. Orientier dich an dem. Gestalte die Ziele mit Gott, gestalte die Ziele mit deinen Mitmenschen. Und das alles auf der Grundlage Gottes, der Liebe, der Barmherzigkeit und Gottes Leben. Dann fragt wieder der Gesetzesgelehrte, indem er sich aber selbst rechtfertigen wollte, dann merken wir mal wieder so ein bisschen mit, ja, welcher Art und Weise die Gesetzesgelehrten unterwegs waren. Wenn er sich aber selbst rechtfertigen wollte, sprach Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und in Schläge setzten und weggingen und ihn halb tot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorgen für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus, gab ihn dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Soweit mal diese Geschichte, die letzten beiden Verse habe ich bewusst mal weggemacht. Die Ausgangsfrage, wer ist mein Nächster? Jesus erzählt eine Beispielgeschichte und möchte diesen Gesetzesgelehrten das klar machen. Die Geschichte ist eigentlich sehr einfach und auch kurz erzählt. Ich gehe auf so ein paar Details mit ein. Das erste Detail wäre, dass ich nämlich im Grunde genommen über den Priester und über den Levit, den er nicht ärgert. Stell mich nicht über die beiden. Spräche mich. Die kommen an einer Stelle vorbei, die kommen von ihrem Dienst in Jerusalem. Priester und Leviten haben beide am Tempel gedient. Die Priester waren die, die, ja, wie soll man sagen, mehr Befugnisse hatten, die die Opfer der Juden entgegennahmen, die, ja, die Opfergaben darbrachten, um für Sühne und für Vergebung zu sorgen, immer in Bezug auf Gott. Und die Leviten waren so die, ja, die Unterstützer der Priester. Und sie kamen von ihrem Dienst, sie waren nicht 24 Stunden am Tempel. Die hatten auch ihre, nennen wir es mal, Schichten. Und sie kommen jetzt von der Arbeit beide, denn sie gehen von Jerusalem nach Jericho hinab, so Richtung Jordantal. Jerusalem war jetzt auf der Anhöhe. Sie kommen also von ihrer Arbeit. Jetzt kommen sie an dieser Stelle vorbei. Vielleicht war das ein berüchtigter Weg, wo man Sorge tragen musste, dass einem das gleiche Schicksal erleidet wie diesem Mann, der da jetzt am Boden war. Und sie sehen ihn. Sie sehen ihn. Und was machen sie? Sie gehen an der entgegengesetzten Seite vorbei. Vielleicht gar nicht mehr den Blick hin, weil dann müssen sie wiederum nicht anlassen. Beide gehen an der entgegengesetzten Seite vorbei. Das wäre genauso, wenn da jemand auf der einen Straßenseite in Galdorf auf dem Gehweg liegt und wir laufen auf dieser Seite, sehen das, wechseln die Straßenseite und gehen bewusst auf den anderen Gehweg an. Diesen Mann, der da halbtot am Boden liegt, das muss man sich mal vorstellen, also das war ersichtlich, dass der da kein Picknick gemacht hat, dass es dem mehr als nur schlecht ging, war fast nackt ausgezogen, wahrscheinlich mit Blut verschmiert. Da muss man doch eingreifen, da muss man doch helfen. Da kann ich doch nicht vorbeigehen. Übrigens, in Deutschland wäre das eine gewisse Straftat. Wir müssen in Deutschland gesetzesmäßig echte Hilfe leisten. Und wenn es in Anführungszeichen nur das Telefonat mit dem Rettungsdienst wäre, 112. Wir müssen in Deutschland helfen. Das wäre sonst unterlassene Hilfe leisten. Ich finde, das muss man nicht gesetzlich regeln. Da helfe ich doch. Und wenn ich auch nur mal nachfrage, wie kann ich Ihnen helfen, wenn ich mir hilflos vorkomme, aber ich kann nicht an der entgegengesetzten Seite stehen. Ich möchte mich nicht über die beiden, seine Weisheitsgeschichte, über diesen Priester und diesen Levit überheben. Oder mit dem Finger auf die beiden. Es könnte natürlich sagen, ja gut, vielleicht haben die beiden ja eine Erklärung. Sie haben vielleicht eine Erklärung, aber nie eine Entschuldigung. Priester und Leviten hätten sich verunreinigt am Tod, am Blut anderer Menschen, vor allem dann am Blut toter Menschen. Das hätte sie dann für eine gewisse Zeit vom Tempeldienst ausgeschlossen, aber nicht dauerhaft. Sie hätten wieder Reinigungsvorschriften einhalten können und dann wären sie wieder gesühnt gewesen, sie hätten ihren Dienst wieder aufnehmen können. Wenn man diese Szenerie vielleicht in irgendeiner Art und Weise versucht nachvollziehen, dann könnte das vielleicht eine Erklärung sein, weswegen die beiden nicht geholfen haben. Aber nie und nimmer eine Entschuldigung, nie und nimmer eine Rechtfertigung. Sorry, wenn ich da so kritisch mit diesen beiden umgehe. Hintergrund, auch das möchte ich uns erwähnen, dass Gott schon immer, und das zieht sich auch in Ruhe fragen durch, immer auf der Seite des Schwächeren war. Er geht dorthin, wo der andere die anderen nicht hingehen. Und das war Gott von Anfang an wichtig. Ich lese uns mal an zwei Verse aus dem Jesaja-Buch vor. Das ist Kapitel Vers 11. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr? Ich bin satt der Brandopfer von Widdern, des Fettes und Mastkälbern. Ich habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Muss ich mal ganz menschlich wiedergeben, das geht mir so auf den Zeiger, wie ihr ein Reh Vers 17, ich lasse noch Vers aus, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schaffet den Weisen Recht, führet der Witwen Sache. Das war das Anliegen. So schön Gottesdienste sind, so schön Liturgie ist, so wichtig das ist, die Frömmigkeit stehen. Aber wenn es nicht im Alltag umgesetzt wird, dann geht was schief. Und Gott mahnt es hier durch den Propheten Jesaja an. Was hilft mir das, was wir da alles vollbringen? Fang doch mal an, den Schwachen zu helfen, den Unterdrückten zu helfen, den euch um der Sache der Widmung zu kümmern. Das war Gott. Das wusste auch der Gesetzesgelehrte. Deshalb denkt er vielleicht ähnlich wie ich über diesen Priester und über diesen Wissen, und ich kann es nicht sagen, kann ich nicht hineinlegen. Die gehen an der entgegengesetzten Seite. Und jetzt kommt ein Samariter. Es gab den Landstrich Samarien, oben hatten wir Galiläa, wenn man sich jetzt mal Israel vorstellt, oben im Norden Galiläa, dann kam größeres Gebiet Samarien und im Süden sich anschließend Judäa. Und die Samariter, die hatten sowas wie eine Mischreligion. Das war den Juden nicht nur ein kleines Dorn im Auge, sondern ein richtig schmerzendes Dorn im Auge. Denn die hatten einen eigenen Anbetungsort. Und für Juden war klar, es kann nur viel, es kann nur den Tempel in Jerusalem geben. Und die warnt sich, die Samariter und die Juden warnt sich, und jetzt möchte es in den Mauern mit einer kurzen ethischen Begebenheit, die warnt sich, ein Spinnefeind. Kurzer Abstecher ins Lukas-Evangelium. Dann war es soweit, die Tage kamen näher, an denen Jesus die Welt verlassen wollte, um in den Himmel aufgenommen zu werden. Dann nahm Jesus sein Ziel fest in den Blick, kam von Galiläa, vom Norden Israel, und machte sich auf den Weg nach Jerusalem. Normalerweise würde man den Umweg über das Jordantal machen, damit man als Jude nicht durch Samarien durchlaufen muss. Das hat Jesus natürlich nicht gekümmert. Er schickte Boten voraus. Die kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort für ihn eine Unterkunft suchen. Doch die Bewohner nahmen Jesus nicht auf, weil Jerusalem das Ziel seiner Reise war. Als die Jünger, Jakobus und Johannes, Klammer auf, in der Bibel werden die als Donnersöhne bezeichnet, also sie hatten Augen, Klammer zu, als die Jünger, Jakobus und Johannes das erfuhren, fragten sie Jesus, Herr, wenn du willst, dann sagen wir, Feuer soll vom Himmel fallen und sie vernichten. Die beiden haben diesen verweigerten Herbergsbesitzern den Tod gedicht. Nur weil sie Jesus keine Herberge angeboten haben. Also merken wir mal, wie krass das Verhältnis war. Herr, ey, wenn du willst, dann verzehr dich durch Feuer. Es ist dir doch alles möglich. Und Jesus antwortet dann, da drehte er sich zu ihnen um und ließ sich streng. Das geht nicht. Wir haben den Tod gedient. Nur sozusagen, weil sie keine Herberge gefunden haben. Also merken wir mal, wie heikel dieses Verhältnis zwischen Juden und den Samaritern war. Und jetzt kommt dieser Samariter an dieser Unfallstelle vorbei. Und was macht er? Bleibt stehen. Er geht hin. Wie heißt es hier so schön? Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Hat ihn zusammengezogen. Der hat es nicht, sondern er hat ihn wirklich zusammengezogen. Er hat ihm selber wehgetan. Und ich möchte lernen von dem Samariter. Anfangen mitzuleiden. Mitleiden geht nur, wenn ich mich auf das Leid einlasse. Seite, nämlich an der entgegengesetzten Seite, wo du gehst, dann ist das Leid relativ weit weg von mir. Dann tangiert mich das nicht. Dann berührt mich das nicht. Und dann kann ich schnell vorbeiziehen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber wenn ich das Leid an mich heranlasse, wenn ich mich dem Leid zuwende, dann macht das was mit mir. Dann verändert das was mit mir. Und dann leiste ich womöglich erste Hilfe. Da denke ich jetzt nicht an den Verbandskasten im Auto. Natürlich, auch das gehört beim Autounfall dazu. Aber das war kein Autounfall. Aber erste Hilfe, jetzt helfe ich ganz konkret, ich unternehme was. In der Art und Weise, wie es mir möglich ist. Ich verändere meinen Tagesablauf. Wenn es notwendig ist, dann ist das jetzt dringlich und wichtig. Und dann muss anderes in dem Moment womöglich zurückstecken. Und das ist die Herausforderung. Das ist der Platzhalter der Samariter in meinem Kalender. Dass ich diese Möglichkeit mit für Jesus, wenn ich den Eindruck habe, dass ich jetzt hier soll, dann lasse ich alles andere stehen und liegen. Das ist nicht einfach. Es gibt Verpflichtungen, die wir nachkommen müssen, aber wenn ich es einrichten kann, zumindest die Bereitschaft mitzubringen, gehe ich. Ich habe so einen Platzhalter, verschiebbar. Wenn Jesus von mir was will, dann bin ich bereit und dann helfe ich. Dann trage ich mit. Der Samariter hat im wahrsten Sinne des Wortes mitgetragen. Er hat unterstützt. Er hat ihn auf sein Lasttier gehoben, hat erstmal die Wunden gereinigt, hat ihn in eine Herberge gebracht. Vielleicht wollte er in die andere Richtung gehen, das wissen wir alles nicht. Dann hat er dort übernachtet und hat dann am nächsten Morgen diesen Herbergsvater gesagt, pass auf, leg du immer weiter, ich komme wieder vorbei. Und wenn das, was ich dir bisher an Geld gegeben habe, nicht ausreichend war, dann kriegst du es selbstverständlich wieder von mir. Vielleicht musste er auf der Rückreise wieder seine Reisepläne ändern, weil er dort nochmal vorbeigehen musste. Das war ja nicht wirklich planbar. Und der Samariter hätte er aufgrund dieses Verhältnisses zwischen Juden und Samariter vielleicht noch die meisten Gründe gehabt, haben zu sagen, ich gehe nochmal weiter weg von dem, ich wechsle die doppelte Straßenseite. Ich kehre um und suche mir einen Umweg in Kauf, damit ich mit dem nichts zu tun haben muss. Auch für mich keine Entschuldigung. Aber vielleicht mehr Gründe, weswegen dieser Samaritaner diesen Mann nicht lieben lassen will. Im Gegensatz zum christlichen Gericht. Der lässt seinen Alltag unterbrechen, weil er weiß, jetzt bin ich gefordert. Ich komme jetzt zum Schluss. Und zwar in dem, dass ich die beiden letzten Verse uns noch vorlese. Denn jetzt kommt eine Wendung in dieser Geschichte. Die Ausgangsfrage des Gesetzesgelehrten war, wer ist mein Nächster? Jesus dreht den Spieß um. Was meinst du? Fragt er ihn. Wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen, halt, ich muss anwenden, der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war. Was meinst du, fragt Jesus, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Merken wir diesen Unterschied, das ist ein feiner, aber ganz wichtiger Unterschied. Der Gesetzesgelehrte fragt, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus redet und sagt, nee, frag mich so, sondern frag, wem bin ich der Nächste? Wo ist konkret meine Hilfe gefragt? Ich glaube, wir gehen viel aufmerksamer durchs Leben, wenn ich diese Frage mir selbst stelle. Wem bin ich denn eigentlich der Nächste? Nicht, wer ist mein Nächster? Ich hoffe, du kannst das ja nachvollziehen. Das Erste ist, wer ist mein Nächster? Das zielt mehr auf Abgrenzung. Eine theoretische, so eher eine defensive Frage. Naja, wer ist denn schon mein Nächster? Jesus dreht es um und macht so eine aktive Perspektive draus. Es wird keine Frage der Abgrenzung, sondern eine Frage der Beziehung und der Verantwortung. Nicht wem muss ich helfen, sondern wer ist mir der Nächste, dem ich helfen muss, dem ich helfen soll. Also ich hoffe, ihr könnt diesen Unterschied dieser Entstehung in dieser Frage nachvollziehen. Der gesetzliche Gelehrte ergibt ihm die Antwort, er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm liebte. Die Schließe und die Herausforderung, die uns allen gilt, die schließen ja voll und ganz an. Jesus hat das letzte Wort. Es ist gut, dass Jesus das letzte Wort hat. Er sagt sie, Jesus aber sprach sie, geh hin und handle du ebenso. Das ist unsere Herausforderung in dieser Geschichte des barmherzigen Samariters. Zu sagen, okay, ich frage mich, wer ist mein Nächster, sondern ich frage ganz von dir, wem bin ich eigentlich der Nächste? Und das kann heißen, dass sich mein Alltag hin und wieder mal kurzfristig, mittelfristig, langfristig verändert. Muss nicht sein. Unsere Erziehung kann ganz normal wie gewohnt ablaufen. Aber es könnte sein, dass wenn ich mit dieser Bitte, Jesus schenkt mir offene Augen zu dem, der meine Hilfe braucht, dass ich dann wirklich nochmal was verändere. Ich wünsche euch, dass ihr euch auf diese Herausforderung einlasst. Und das zu Herzen nehmen, was Jesus sagt, geh hin und kann mit dem Jesus. Dann bis zu mir, spät noch. Jesus, danke für diese Geschichte. Und ja, dir gelingt es irgendwie, die Dinge so einfach in Punkt zu bringen. Aber daraus, ja, ich würde mich verantworten, wie du mich jetzt nicht auflassen als Böden, der wir verbrechen können. Nein, sondern so als eine Herausforderung, ja, hey, wir wollen doch leben als Christen leben. Wir wollen doch eigentlich helfen, weil uns ja selber auch gern geholfen wird. Und so hilf uns im Lauf dieser Woche, diesen Blick hier zu machen. Die Fragen stellen dem, den ich den Menschen. Gib uns die Kraft dann auch dazu, zu helfen, in dem Maß, wie es uns möglich ist. Ich danke, dass du uns da auch nicht überforderst. Und so bewegt du ein, zwei, drei Gedanken in unserem Herzen. Ja, ich habe mich am Anfang ja noch gar nicht vorgestellt, ich wurde begrüßt, vielen Dank, aber Raimund Stahl und ich bin im Süddeutschen Gemeinschaftsverband so für das Personal im geistlichen Dienst ja, zuständig, verantwortlich. Ich war selber 12 Jahre lang Pastor in Hemmingen, wo ich auch wohne mit meiner Familie und seit im September 2022 habe ich jetzt die Aufgabe, dass ich für das Personal verantwortlich bin. Und dazu gehört auch das Schöne, einen Bewerbungsprozess zu begleiten. Schön, weil es eine Bewerbung gab. Ja? Und von dem her freue ich mich heute, dass wir den Johannes hier als Gemeinschaftspastor einsetzen können. Wir hatten ja eine Vakanz im Bezirk, dann hatten wir Anfang des Jahres die Martina Pfahler in Murrhardt eingesetzt. Und jetzt dürfen wir heute wieder jemand einsetzen. Also ich finde, das ist wirklich, so wie es bei dem Kinderlied rüberkam, wobei schon interessant, wie viele blonde Haare haben, die sich da womöglich mitgedreht haben, ja, obwohl sie keine blonde Haare haben und Sommersprossen und wie auch immer, aber scheiß drum. Nein, also da hat man was gemerkt von dieser Freude, die dieses Lied rüberbringt und das soll es heute auch wirklich sein. Ein besonderer Tag für dich, Johannes. Du bist neu bei uns im Süddeutschen Gemeinschaftsverband. Wir haben es schon gehört, du warst in der Fahrlinie schon im Einsatz und hast dich dann bei uns beworben auf diese Stelle. Ich bedanke mich da auch beim Leitungskreis. Das sind, glaube ich, ehrlich zu, immer angenehme Gespräche. Wir sitzen dann da oben, also nicht auf dem Sofa, sondern an Tischen und sind dann im Austausch mit dem Bewerber, in dem Fall mit Johannes. Und da war die Familie schon dabei und habt gesehen, die Mama. Also oben, alle Achtung, du wusstest auch die Namen der Kinder. Benaya und Jejada. Jojada. Und also ich bewundere das, Johannes, du stehst hier vorne, hast das Mikrofon, musst eine Frage beantworten oder ein Kleiner will immer das Mikrofon greifen. Ich wäre da nicht so ruhig geblieben. Also alle Achtung. Von denen, also echt schön, dass ihr da seid. Die Manna ist mit den beiden jetzt im Kindergottesdienst, im Kinderprogramm. Und werden sie jetzt bei der Einsetzung natürlich auch noch da, aber das wäre jetzt wahrscheinlich unkompliziert, die Manna und die Kinder da vielleicht von unten raus zu nehmen, von dem her machen. das jetzt so, dass die Johannes dann hier ist. Und das Besondere, das möchte ich auch noch erwähnen, wir haben jetzt zwei heiße Wölfe bei uns im süddeutschen Freistaatsverband. Also zwei heiße Wölfe, ja. Im Bezirk Künzelsau, ja, da ist sein jüngerer Bruder im Einsatz als Jugendvertreterin von Markus Heißberg. Also sehr interessant, schön, dass du dich bei uns beworben hast. Nochmal danke an den Leitungskreis für die angenehmen und recht guten Gespräche, sodass wir uns dann für den Johannes entschieden haben, und Johannes sich für uns entschieden haben, dass wir jetzt hier im Bezirk, ja, so jetzt muss ich rechnen, 80 bis 50 gibt 130% an Personalkraft, aber das sind Zahlen, das geht um die Menschen, die da sind, nicht um ihren Begabungen, mit ihrer Leidenschaft für Jesus einbringen. Und das vollzeitig. Sie sind nicht besser und wichtiger als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gar nicht. Sie haben hier mehr Zeit zur Verfügung. Und das ist echt ein großes Vorrecht, das wir da als Hauptamtliche haben. Von dem her wünsche ich dir, Johannes, dass du immer auch wieder auf dein persönliches, geistliches Leben achtest. Das, was dir Gott dann zugibt, dass du das an andere weitergibst. Aber nicht in der Form, das ist die Gefahr eines Hauptamtlichen, wenn wir Bibel lesen, vielleicht für uns selber, so diese klassische stille Zeit, dass dann, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass dann so aufhört, ah, das wäre doch ein guter Predigtgedanke. Oder den könnte ich doch da in den Mitarbeiterkreis einsetzen. Das ist dann tatsächlich, nennt jetzt mal als Gefahr, dass wir immer dann gleich switchen in die Rolle dessen, der anderen was gibt. Aber das wünsche ich dir, dass selber du aufnehmen kannst. Mal losgelöst, was du dann am Sonntag hier von vorne predigst. Dass Jesus dich erstmal inspiriert. Und dann darf natürlich das überfließen. Ja, für die Gemeinde, für den Ort hier in Geilberg. Ja, da nicht weit entfernt ist das Hoffnungshaus. Es ist, glaube ich, eines der größten Hoffnungshäuser von dieser Stiftung, die Tobias Merkel ins Leben gerufen hat. Also tolle Möglichkeiten habt ihr hier auch in Geilberg. Jetzt noch international aus Japan. Ihr sprecht Japanisch. Also super, da wünsche ich euch Gottes Segen, dass ihr den Segen wiederum mit eurer Familie für andere werdet. Und dann gibt es vielleicht auch jemand, wo man was aufbringt und Festbrot und Wurst und Käse immer wieder oder was er dann gern isst, bekommen kann. Ihr habt ja auch Nachbarschaft. Vielleicht ist das ja auch ein guter Verknüpfungspunkt hierher zur Süddeutschen Gemeinde. So, jetzt habe ich viel geredet. Das war mir aber nochmal wichtig, das dir auch mit auf den Weg zu geben. Dieses auch von Gott durch seinen Geist geleitet werden. Zuerst mal für dich, was dann tatsächlich von dir ist. Jetzt machen wir diese ganz offizielle Diensteinsetzung. Das heißt, ich werde jetzt den Johannes zu mir nach vorne bitten, inklusive dem Leitungskreis, der, und das ist mir jetzt tatsächlich wichtig, der stellvertretend für euch Gemeindeglieder dann hier vorne steht. Nicht, dass ihr euch so innerlich zurücklegt, ihr dürft übrigens schon nach vorne kommen, nicht, dass ihr euch innerlich zurücklegt und sagt, naja, hier haben wir ja jetzt einen hauptamtlichen Pastor, wir haben einen Leitungskreis, die sollen das mal schön machen. Nein, wir sind immer zusammen unterwegs. Süddeutscher Gemeinschaftsverband, im ursprünglichen Süddeutsche Vereinigung für Evangelisation und Gemeinschaftspflege. Und das ist das, was wir leben wollen. Wir wollen hier Gemeinschaft erleben und das sind nicht nur die jetzt. Nein, das sind wir alle und wir übernehmen gemeinsam Verantwortung für diese Gemeinde und gemeinsam stellvertretender Leitungskreis Verantwortung für den Johannes und seine Familie. Dass wir nicht hinten vorstehen, ja, mach mal du, sondern wir machen das gemeinsam. Johannes mit mehr Zeit, mit einer Ausbildung, mit einer theologischen Ausbildung. Von dem her nehme ich euch mit in die Verantwortung hinein. Ich werde jetzt zuerst den Johannes, ich werde ihm ein paar Dinge als Dienstverpflichtung abnehmen, die er dann hochwürdig und ziemlich mit ja, mit Gottes Hilfe beantwortet. Und dann werde ich euch das auffragen und dann werde ich ihn sehen, sprechen, dann wird man Fürbitte-Gebet von euch hören. Und dann gibt es auch noch eine Kleinigkeit. So. Jetzt muss ich halt dieses richtige Dokument öffnen. Entschuldigung. Weil das kann ich Bist du bereit, den Dienst in Jaldorf und im Bezirk Moab-Jaldorf als Gemeinschaftspastor zu übernehmen und zusammen mit den Leitungsgeschwistern die Verantwortung für die Gemeinde zu tragen? Bist du bereit, deinen Dienst in Treue gegenüber unserem Herrn und gemäß den Leitlinien der Heiligen Schrift und den grundlegenden Bekenntnissen unserer Kirche zu führen? Bist du bereit, die Ordnungen unseres Gemeinschaftsverbandes zu achten und mit allem, wie durch den Geist Gottes mit seinen Gaben befähigt und geschenkt wurde, zusammenzuarbeiten? Bist du bereit, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen und dafür Sorge zu tragen, dass Taufe und Abendmahl ihrer Einsetzung gemäß gefeiert werden? Und bist du bereit, das Beichtgeheimnis und die seelsorgliche Schweigepflicht zu wahren und sich so zu verhalten, wie es deinem Auftrag entspricht? So antworte ja. Vielen Dank, und ebenso frage ich euch, die Mitglieder des Leitungskreises, als auch die Vertreter dieser Gemeinde, seid ihr bereit, Johannes als euren Gemeinschaftspastor anzunehmen? Wollt ihr ihn in seinem Dienst unterstützen und ermutigen? Und versprecht ihr zusammen mit ihm den Aufbau der Gemeinde zu dienen? So antwortet ja mit Gottes Hilfe. Auf euch ein herzliches Dankeschön. Und mit deinem Ja und eurem Ja darf ich jetzt ganz offiziell bei uns einsetzen als Gemeinschaftspastor im Süddeutschen Gemeinschaftsverband. Herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Gottes Segen. Und dass es nicht nur Wort sind, möchte ich auch noch um den Segen Gottes bitten. Und wenn es nötig ist, darf gerne dazu aufstehen. Du darfst ihn bitte in die Mitte des Leitungskreises stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Und zwar der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der rüste dich aus mit Gnade, Weisheit und Vollmacht und bewahre dir einen fröhlichen Glaubensmut. Er gebe dir Augen, die erkennen, was den anderen bewegt. Und er befähige deine Hände aufzugreifen, was den anderen nicht tut. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Jetzt bitte noch Leitungskreismitglieder, die dich in deinem Sohn haben.
Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass du Johannes und die Mama bei uns sind und ausrüsten kannst, da wo unsere Begabungen aufhören. Und dass du das bei Johannes und deiner Mama vorhast, dafür danke ich dir und preise dich. Und dein Heiliger Geist möge auf ihnen sein und sie ausrichten, da wo sie mit ihren eigenen Kräften immer weiterkommen. Und ich danke dir einfach, dass du stark und allmächtig bist und es wird deswegen auch nicht vollkommen sein müssen. Und danke, dass du sie zu uns geführt hast und wir segnen sie in deinem Namen.
Vater, hab Dank, dass du den Johannes und seine Familie hergeführt hast. Wir nehmen es aus deiner Hand und danken dir, dass wir hier als Gemeinde in Gaza sprechen dürfen.